Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Heute am Hochfest Maria Immaculata, die unbefleckt empfangene Jungfrau und Gottesmutter Maria. Am 8. Dezember feiert die Kirche das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Papst Pius IX. Verkündete am 8. Dezember 1854 das Dogma der unbefleckten Empfängnis. Er rief zum Vertrauen und zum Gebet zur Immaculata auf, indem er sagte: Verehrt alle mit glühendem Eifer, mit Liebe und Hingabe die allerseligste Jungfrau und Gottesmutter Maria, die ohne Sünde empfangen wurde. Ruft sie an, fleht zu ihr. In jeglicher Gefahr, Angst und Not nehmt Zuflucht zur Mutter der Barmherzigkeit und der Gnade. In Zweifeln und Furcht geht mit vollem Vertrauen zu ihr. Keine Furcht und kein Zweifel soll den abschrecken, den sie leitet, über den sie wacht, dem sie gnädig ist und den sie beschützt. Maria ist von Mutterliebe zu uns erfüllt. Sie sorgt für unser Heil. Für uns alle ist sie besorgt. Und diese unsere Mutter hat der Herr zur Königin des Himmels und der Erde gemacht. Er hat sie erhoben über alle Heiligen, über alle Chöre der Engel. Sie steht zur Rechten ihres göttlichen Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wenn sie ihn mit ihren mütterlichen Bitten bestürmt, so hat sie Erfolg. Sie erreicht alles, was sie von ihm erbittet. Ihre Wünsche bleiben nie unerfüllt. Soweit Pius IX. Maria ist das Idealbild des Menschen, wie Gott ihn sich gedacht hat. Auf sie wollen wir heute schauen. Eingeladen dazu haben wir den Provinzial der Passionisten für Süddeutschland und Österreich, Pater Gregor Lenzen aus München-Pasing. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Sie schenken uns heute eine Betrachtung zum Thema der Maria, der Immaculata. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Ursprünge des mit dem Dogma verbundenen Festes Maria, unbefleckte Empfängnis, das wir immer am 8. Dezember feiern, reichen mehr als 1000 Jahre zurück. Der christliche Osten feierte dieses Fest an manchen Orten schon im ersten Jahrtausend. Im Westen führte es Anselm von Canterbury ein, um 1100, für seine Diözese zunächst einmal. Der Franziskaner Duns Scotus, 1265 bis 1308, gilt als Urheber der Lehre von der unbefleckten Empfängnis Mariens. Im 17. Jahrhundert setzten sich viele Orden, vor allem die Jesuiten, für die Immaculata-Lehre ein. Vor über 150 Jahren, am 8. Dezember 1854, dem Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, verkündete schließlich Papst Pius IX. Feierlich das Dogma von der unbefleckten Empfängnis der Mutter Jesu. Damit führte der Papst, wie wir gesehen haben, keine neue Lehre ein, sondern er hebt eine seit dem Frühchristentum verbreitete Glaubensüberzeugung in den Rang eines Glaubenssatzes. Dieses Dogma besagt, dass Maria vom ersten Augenblick ihrer Existenz, eben der Empfängnis an, im Hinblick auf ihre Aufgabe als Mutter des Erlösers, aus der allgemeinen Schuldverflochtenheit, die wir Erbsünde nennen, ausgenommen war, in die alle Menschen hineingeboren werden und dass sie niemals eine persönliche Sünde begangen hat. Das Zweite Vatikanische Konzil hat zu dieser Glaubensüberzeugung wunderbare Gedanken formuliert, und zwar in der dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen Gentium im Kapitel 8, das über die selige jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche handelt. Dort können wir Folgendes lesen. Der Vater der Erbarmungen wollte aber, dass vor der Menschwerdung Die vorherbestimmte Mutter ihr empfangendes Ja sagte, damit auf diese Weise, so wie eine Frau zum Tode beigetragen hat, auch eine Frau zum Leben beitrüge. Das gilt in erhabenster Weise von der Mutter Jesu, die das Leben selbst, das alles erneuert, der Welt geboren hat und von Gott mit den einer solchen Aufgabe entsprechenden Gaben beschenkt worden ist. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es bei den heiligen Vätern gebräuchlich wurde, die Gottesmutter ganz heilig und von jeder Sündenmakel frei zu nennen, gewissermaßen vom Heiligen Geist gebildet und zu einer neuen Kreatur gemacht. Vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an, im Glanz einer einzigartigen Heiligkeit, wird die Jungfrau von Nazareth vom Engel bei der Botschaft auf Gottes Geheiß als voll der Gnade gegrüßt. Und sie antwortet dem Boten des Himmels, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. So ist die Adamstochter Maria, dem Wort Gottes zustimmend, Mutter Jesu geworden. Sie umfing den Heilswillen Gottes mit ganzem Herzen und von Sünde unbehindert und gab sich als Magd des Herrn ganz der Person und dem Werk ihres Sohnes hin und diente so unter ihm und mit ihm in der Gnade des allmächtigen Gottes, dem Geheimnis der Erlösung. Soweit die Worte des Zweiten Vatikanums. Es gab dann auch verschiedene Marienerscheinungen in der Geschichte der Kirche, die die Verehrung der unbefleckten Empfängnis, das heißt der ohne Erbsünde empfangenen Gottesmutter, förderten. So war da das der Fall in Frankreich, als der 24-jährigen Novizin Katharina Labouré in der Nacht zum 19. Juli und zum 27. November 1830 in ihrem Kloster in der Pariser Rue du Bac die Gottesmutter erschien. Dabei sieht Katharina Maria auf einer Erdkugel stehen, unter ihren Füßen eine Schlange. In ihren Händen hält die Jungfrau eine goldene Kugel als Sinnbild für die Welt. Und von ihren gesenkten Händen gehen Strahlen aus. Diese Strahlen sind das Sinnbild der Gnaden, die ich allen schenken werde, die mich darum bitten, spricht Maria. Dann bildet sich um die Mutter Gottes ein ovaler Rahmen mit der Inschrift »O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen.« Noch während dies geschieht, vernimmt Katharina Labouré eine Stimme. »Lass nach diesem Muster eine Medaille prägen. Große Gnaden werden die erfahren, die sie tragen.« Die Gnaden werden überreich sein für jene, die Vertrauen haben. Katharina setzt den Auftrag der Madonna um und die Medaille von der Erscheinung in der Rue du Bac verbreitet sich schnell über die ganze Welt. Bis heute tragen dieses Medaillon Millionen von Menschen. Und so viele berichten über wundersame Hilfe durch die Medaille der unbefleckten Empfängnis, dass diese im Volksmund nur noch die wunderbare Medaille genannt wird. 4 Jahre nach der Verkündigung des Dogmas durch Papst Pius IX. Folgt dann praktisch eine himmlische Bestätigung des neuen Glaubenssatzes, als dem armen Bauernmädchen Bernadette Soubirous zwischen dem 11. Februar und dem 16. Juli 1858 insgesamt 18 Mal die Gottesmutter in der Grotte von Massabielle bei Lourdes erscheint und sich selbst die unbefleckte Empfängnis nennt. Je suis l'Immaculée Conception. Ich bin die unbefleckte Empfängnis, sagt die Madonna. Das neu entstehende Heiligtum von Lourdes wird der Immaculata, der unbefleckten Empfängnis, geweiht und innerhalb von wenigen Jahren zum größten Marienheiligtum Europas. Und auch bei den Erscheinungen der Mutter Gottes in Fatima im Jahre 1917 gibt sich Maria als die Unbefleckte zu erkennen, wenn sie um die Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen bittet.
O unbefleckt empfangenes Herz, Herz Maria.
Heute geht es um Maria Immaculata, bei uns zu Gast Pater Gregor Lenzen aus München.
Die erste Lesung der heutigen Festmesse aus dem Buch Genesis, die über den Sündenfall handelt, erinnert uns wieder deutlich an den Ursprung unseres menschlichen Elends. Der Mensch, der von Gott als vollkommenes Geschöpf gedacht war, wurde übermütig. Er wollte sein wie Gott und kostete von der verbotenen Frucht des Baumes der Erkenntnis. Danach erkannte er erst, dass er nackt und hilflos war vor Gott. Diese Geschichte vom Sündenfall, die wir nicht einfach als Märchen einstufen dürfen, weil uns hier etwas über den geschichtlichen Ursprung des Bösen in unserer Menschheitsgeschichte gesagt wird, bezeichnet den Anfang einer langen Kette von Leid, Krankheit und Tod, die seither über den Menschen kamen. Im Römerbrief heißt es, durch einen einzigen Menschen, Adam, kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Wir alle tragen schwer an den Folgen dieser sogenannten Erbsünde. Auch unsere Zeit betrachtet Gott wieder als Konkurrenten des Menschen. Man will sein wie Gott. Der Mensch ist heute dabei, Leben zu schaffen und zu zerstören, wie es ihm gefällt. In maßlosem Hochmut glaubt er, die Natur ausbeuten und für seine Zwecke gebrauchen zu können. Durch einen Knopfdruck könnten die Mächtigen der Welt in einem Atomkrieg die Erde in ein flammendes Inferno verwandeln. Der Mensch bewegt sich immer mehr auf eine Grenze zu, die er nicht überschreiten darf. Ja, zum Teil hat er diese Grenze schon überschritten und trägt so zu seiner eigenen Selbstzerstörung bei. Der Fluch Adams lastet wirklich schwer auf uns. Das heutige Hochfest der unbefleckten Empfängnis Mariens weist uns angesichts dieser Unheilssituation wiederum auf unsere eigentliche Berufung als Menschen hin. Als Geschöpfe Gottes sind wir zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, wie es in der zweiten Lesung der heutigen Festmesse aus dem Epheserbrief heißt. Darum muss es uns also in unserem menschlichen Leben gehen, um das Lob der herrlichen Gnade Gottes, um seine Verherrlichung, nicht um die Selbstherrlichkeit des Menschen. Das Leben eines Menschen sollte ein einziges Loblied auf die Gnade und Liebe Gottes sein. In Maria hat dieses Lob seinen menschlichen Gipfel bereits erreicht. In ihr hat jene Verheißung vom Ende unserer ersten Lesung ihre Erfüllung gefunden, die wir auch als das Urevangelium bezeichnen. Denn in ihr erblicken wir die Frau verwirklicht, deren Nachkommen der Schlange des Bösen den Kopf zertritt. Vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an ist Maria im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi von jedem Schaden der Erbsünde unversehrt bewahrt worden. So sagt es das Dogma, das Pius IX. Am 8. Dezember 1854 verkündet hatte. Sie ist also in ihrem Leben vor diesem Fluch der Sünde Adams bewahrt geblieben. Durch ihren Glauben und ihre liebende Hingabe an den Willen Gottes wurde sie für uns Menschen zugleich ein leuchtendes Zeichen der Hoffnung. Sie ist uns das Beispiel für ein vollkommen geglücktes Menschsein. Sie hat ihre Berufung von Gott zur Vollendung gebracht. Der Hymnus der ersten Vesper des heutigen Hochfestes ihrer Erwählung besingt Maria als der neuen Schöpfung klares Bild. Sie hat der Welt den neuen Adam geschenkt, Christus, der durch seinen Tod am Kreuz der Welt das neue Leben schenkt. Durch den Kreuzestod Christi kommt es zur Gerechtsprechung, die uns Menschen aus dem Bann der Erbsünde befreit. Maria ist das erste Beispiel für den neuen, erlösten Menschen. Und so steht sie strahlend schön vor uns im Kleid ihrer Reinheit, geschmückt mit den göttlichen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Die Kirche bricht deshalb heute jubelnd aus im Ruf ihrer Festantiphon: Tota pulchra es Maria, ganz schön bist du, Maria, vor dem Makel der Urschuld hat Gott dich bewahrt. Wir alle sind wie Maria dazu berufen, unser Leben zu einem Lob der Herrlichkeit Gottes werden zu lassen. Deshalb sollten wir uns gerade im Advent wieder um eine echt marianische Haltung bemühen. Diese wird uns wohl in keinem anderen Text klarer vor Augen gestellt als im heutigen Evangelium von der Verkündigung. Hier tritt Maria uns entgegen als die ganz Offene, die bereit ist für das göttliche Wort. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das Geheimnis ihres Lebens ist das Magdsein vor Gott, ihre liebende Hingabe und die Ergebung in seinen göttlichen Willen. So wurde sie zur Mutter des göttlichen Wortes. Anselm von Canterbury ruft im Blick auf ihre einmalige Stellung in der Heilsgeschichte bewundernd aus: Wahrhaftig, der Herr ist mit dir, da der Herr dir die ganze Schöpfung mit seiner Person so sehr zur Schuldnerin gemacht hat. So dürfen wir heute dankbar zu Maria aufschauen. Bitten wir unsere Mutter um ihre Fürsprache, dass auch wir der Gnade Gottes teilhaftig werden, dass auch wir innerlich offen und bereit sind für die Einwohnung des Heiligen Geistes in unseren Herzen und so die Sünde immer weniger Macht über unser Leben gewinnt. Die Augen fest auf unser großes Vorbild Maria gerichtet, wollen wir vertrauensvoll mit dem Tagesgebet der heutigen Festmesse zum Herrn beten. Mache uns frei von Sünden und erhalte uns in deiner Gnade, damit wir mit reinem Herzen zu dir gelangen. Aus einem Drama des französischen Philosophen Sartre stammt der Satz: Wenn Gott existiert, ist der Mensch ein Nichts. Nun wollte der Mensch aber zu allen Zeiten nichts weniger als ein Nichts sein, im Gegenteil. Schon unser Stammvater Adam konnte im Paradies der Versuchung nicht widerstehen, sein zu wollen wie Gott. Und so aß er von dem Baum, von dem zu essen ihm verboten war. Seitdem liegt die Last der Erbschuld auf unserem Menschengeschlecht. Immer wieder bäumen sich die Menschen gegen ihre Abhängigkeit von Gott auf, wollen diese nicht akzeptieren. Und sie sehen in Gott einen Konkurrenten, der ihnen ihr kleines Glück neiden könnte. Sie glauben, sich durch die Werke ihres Geistes, durch die Errungenschaften von Wissenschaft und Technik, Gott gegenüber emanzipieren zu können, sodass sie am Ende auf ihn verzichten können. Es ist jedoch bezeichnend, wie neben diesem Prozess der scheinbaren Befreiung und Selbstverwirklichung des Menschen eine andere, gefährliche Entwicklung vonstatten geht. Es ist die schleichende Selbstentfremdung des Menschen. Das klingt widersinnig, und doch ist es so. Der moderne, sich selbst genügende Mensch ist drauf und dran, inmitten aller Bedürfnisbefriedigung des Alltags, sein eigentliches Wesen, seine innere Mitte, den Kern seines Personseins zu verlieren. Und die Warnsignale dafür sind unübersehbar. Seelische Krankheiten, die Hoffnungslosigkeit, gerade auch weite Teile der Jugend, Verhaltensstörungen und so weiter zeigen deutlich den Verlust wertvollster innerer Kräfte des Menschen. Diese gilt es aber unbedingt zu erhalten, will der Mensch ein sinnerfülltes und glückliches Leben führen. Es stellt sich die Frage nach dem Weg zu solchem Glück. Der Weg der oben beschriebenen Selbstherrlichkeit kann es offenbar nicht sein, aber der Weg der Selbstvernichtung genauso wenig. Wie kommt der Mensch also zu seiner eigentlichen Wirklichkeit, zu seinem eigentlichen Selbst? Diese alles entscheidende Frage wird uns gerade am heutigen Tage in sehr augenfälliger Weise beantwortet, wenn wir auf die ohne Erbsünde empfangene Jungfrau und Gottesmutter Maria schauen. Denken wir daran, ein Fest Mariens ist zugleich auch immer ein Fest für uns alle als Menschen. Denn Maria war eine von uns, ein Mensch aus Fleisch und Blut. In ihrem Lebensschicksal ist unser eigenes vorgeprägt. Sie ist die Ersterlöste. Was bei ihr in ihrer makellosen Empfängnis geschehen ist, erfolgt bei uns zum Teil in der Taufe. Maria blieb bewahrt von der Erbsünde von Anbeginn ihrer eigenen Existenz. Bei uns wird die Erbsünde getilgt in der Taufe. Maria ist die Ersterlöste. Mit ihrer unbefleckten Empfängnis nahm unsere Erlösung ihren Anfang. Um dem Erlöser eine würdige Wohnung zu bereiten, blieb Maria vom ersten Augenblick ihres Daseins an vor jeder Sünde bewahrt. Das neue Leben, das von Gott kam, konnte nicht im Alten wurzeln. Wie ihre Empfängnis den Anfang der Erlösung markierte, so zeigt ihr Leben uns den Weg zur Erlösung. An ihrem Beispiel erkennen wir, wie wir mit Gott leben sollen, um zu unserer eigentlichen Würde um zu unserer eigentlichen menschlichen Wirklichkeit zu gelangen. In der zweiten Lesung der heutigen Messe aus dem Epheserbrief hören wir, dass wir zum Lob der Herrlichkeit Gottes bestimmt sind. Wenn jemand dieser Bestimmung gefolgt ist, dann war es Maria. Ihr Leben war ein einziger Lobgesang auf Gott, ihren Retter. Dieses Lob erklang jedoch nicht laut und stolz, sondern verhalten, voll innerer Freude und Hingabe. Als der Engel bei ihr eintrat und sie anredete, sei gegrüßt, du Begnadete, da erschrak sie nur. Sie bildete sich nichts darauf ein, wohl wissend, dass alle Gnade von Gott kommt. Sie rühmte sich nicht, wie viele kluge und weise Leute unserer Tage, so als ob sie nicht empfangen hätten. Ihre ganze Haltung war hingebende Bereitschaft und Offenheit für den Willen Gottes. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Die liebende Hingabe und der Gehorsam an den Willen Gottes, das war das Geheimnis ihres erlösten Daseins. Diesen Willen suchte sie immer wieder zu erkennen und zu erforschen, gerade in den leidvollen Stunden ihres Lebens. So reifte sie heran zur Höhe des Menschseins. In Maria finden wir wirklich einen exemplarischen Menschen, der die Höhen und Tiefen des Menschseins durchschritten hat, immer im liebenden Gehorsam gegenüber Gottes Ratschlüssen. Dabei war sie aber durchaus kein willenloses Objekt, sondern eine kluge und besonnene Frau. Das zeigt bereits ihre Frage an den Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? In unserem Verhältnis zu Gott brauchen wir unseren Verstand nicht auszuschalten. Auch Maria hat das nicht getan. Wir dürfen fragen, wir sollen unsere geistigen Fähigkeiten nutzen und uns aus einem Geist der Freiheit heraus für Gott entscheiden. In Freiheit bejahter Gehorsam, das macht die Würde unseres Menschseins aus. Eine solchermaßen gestaltete Abhängigkeit von Gott bedeutet eben keine Selbstvernichtung des Menschen, sondern in Wahrheit eine Selbstverwirklichung, die Verwirklichung unseres wahren und eigentlichen Selbst, das ja Gott selber ist. Somit können wir unsere anfangs gestellte Frage nach dem Weg zum menschlichen Glück beantworten. Es ist immer der Weg liebender Hingabe und liebenden Gehorsams gegenüber Gott. Die ohne Erbschuld empfangene Gottesmutter, die wir heute feiern, weist uns diesen Weg. Lassen wir uns von ihr an der Hand nehmen und beten wir mit einer Antiphon aus dem Stundengebet der Kirche: Trahe nos Virgo Immaculata post te, ziehe uns, makellose Jungfrau, dir nach.
Heute geht es um Maria Immaculata in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir kommen zu einem weiteren Teil des Vortrags.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir feiern heute das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Wir glauben, dass Maria das reinste, in einmaliger Weise von Gott bevorzugte Geschöpf war, die neue Eva, die ohne Sünde blieb und so zur Mutter aller Lebenden werden konnte. Leider kursiert bei manchen immer noch die irrige Annahme, das Dogma von der unbefleckten Empfängnis würde sich darauf beziehen, dass Maria als Jungfrau ein Kind geboren hat. Es geht bei diesem Fest jedoch nicht um die Empfängnis Jesu, sondern um die Empfängnis Mariens. Sie ist vom ersten Augenblick ihres Daseins an vor jeder Sünde bewahrt worden, um für den Sohn Gottes eine würdige Wohnung zu bilden. Und so ist auch das Herz Mariens unbefleckt und damit ungeteilt geblieben. Dieses unbefleckte Herz verehren wir immer wieder. Der Begriff Herz bezeichnet ja nicht nur ein lebenswichtiges Organ unseres Körpers, sondern steht auch für die innere Mitte des Menschen, wo wichtige geistige Impulse aufgenommen bzw. wieder ausgesandt werden. Wie verwirrt und gespalten ist oft dieses menschliche Herz, weil es unter der Macht der Sünde steht. Nicht jedoch das Herz Mariens. Bewahrt vor jedem Makel der Erbschuld, blieb es ungeteilt in der Liebe zu Gott und war daher ganz bereit, das göttliche Wort aufzunehmen. Das unbefleckte Herz Mariens war, so könnte man sagen, aus einem Guss. Maria, die unbefleckte Empfängnis, spiegelt in ihrem Sein eine Ganzheit wider, nach der wir anderen Geschöpfe uns nur sehnen können. Sie ist wirklich aus einem Guss. Deshalb ist sie für uns das schönste Vorbild und die beste Führerin auf den Wegen zur Heiligkeit. Wir Menschen sind ja in der Regel voller Widersprüche. Oft wollen wir das Gute, haben dann aber scheinbar nicht die Kraft dazu. Gern trösten wir uns mit dem Satz, dass der Mensch eben schwach ist. Doch wenn wir es dabei belassen, wird es nie irgendeine Entwicklung in unserem Leben geben. Wenn wir dagegen mit Maria durch unseren Alltag, durch die Widersprüchlichkeit und das Gespaltensein unserer menschlichen Existenz gehen, dann wird sie uns den Weg lehren, wie auch unser Leben aus einem Guss werden kann. Sie zeigt uns den Weg zu einer Ganzheit, die nur Gott schenken kann, und sie kennt den Weg dorthin. In der Tiefe unseres Herzens beginnt dieser Weg, das Herz immer wieder in kindlicher Liebe Gott zu wenden. Darin besteht das Geheimnis der Ganzheit und der Heiligkeit. Mariens Herz gründete ganz in Gott, war ganz erfüllt von Liebe zu Gott. So erkannte sie auch von Anfang an den Willen Gottes für ihr Leben und antwortete darauf mit ihrem gläubigen Fiat: Mir geschehe nach deinem Wort. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gott spricht öfters zu uns, als wir denken. Durch Begegnungen und Ereignisse in den Wechselfällen unseres Lebens, unseres Alltags. Wir sollen ihn nicht nur in den großen Zeichen der Zeit, sondern auch in der unscheinbaren Alltäglichkeit entdecken. Doch dazu bedarf es eines kontemplativen Herzens, wie Maria es besaß. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Dieser viel zitierte Satz aus dem Kleinen Prinzen von Saint-Exupéry gewinnt im Blick auf die Mutter des Herrn eine ungeahnte Tiefe. Lernen auch wir, mit dem Herzen zu sehen. Dazu gehört das Bewahren und Erwägen all dessen, was an Impulsen von Gott her wir nicht immer alles gleich verstehen. Wahre Erkenntnis muss wachsen und reifen. Oft erkennen wir in unserem Leben erst in der Rückschau, wozu bestimmte Erfahrungen, gerade auch die bitteren Erfahrungen gut waren. Gehen wir also mit Maria den Pilgerweg des Glaubens. Gehen wir diesen Weg mit gläubigem Herzen. Auch das unbefleckte Herz der Gottesmutter wurde vom Schwert des Schmerzes durchdrungen. Trotzdem blieb es aus einem Guss. Ihr Glaube, ihre Hoffnung, ihre Liebe brachen nicht. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Die Immaculata wird uns helfen, dass diese Verheißung der Bergpredigt auch in unserem Leben Wirklichkeit werden kann. Allerdings müssen wir bereit sein zu kämpfen. Das unverbesserliche Herz des Menschen, wie es in der Schrift heißt, bedarf der Reinigung, das heißt der Hinwendung, der Bekehrung zu Gott. Der Weg, um von einem arglistigen, unverbesserlichen Herzen zu einem reinen Herzen zu gelangen, kann unter Umständen lang sein, ja, unser ganzes Leben umfassen. Aber dieser Weg lohnt sich, wenn wir wie Maria immer wieder die Worte Gottes im Herzen erwägen, in einer echt kontemplativen Haltung, dann nimmt Gott das Herz von Stein aus unserer Brust, wie es bei Ezechiel heißt, und gibt uns ein Herz voll von seiner Liebe. Unser Herz ist für die Liebe geschaffen. Und wenn man ihm einen reinen und edlen Gegenstand für diese Liebe versagt, dann rächt es sich und füllt sich an mit Elend, sagte ein großer Heiliger. Die wahre Gottesliebe und folglich die Reinheit des Herzens ist gleich weit entfernt von der Sinnlichkeit wie von der Empfindungslosigkeit, von der Sentimentalität wie von der Kälte oder der Herzenshärte. Liebe Hörerinnen und Hörer, bemühen wir uns also mit der Hilfe Mariens um diese wahre Gottesliebe im Alltag. Maria ist wirklich das Meisterwerk Gottes und sie fordert uns auf, ihr nachzufolgen. Gehen wir zu Maria. Sie wird uns mit sicherem und beständigem Schritt begleiten. Sie, deren Leben aus einem Guss war, wird auch uns in unserer menschlichen Gebrochenheit helfen, damit Gott sein Werk in unseren Herzen tun kann.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, Maria Immaculata, das ist heute unser Thema. Zu Gast bei uns Pater Gregor Lenzen aus München. Und diese Nummer haben auch zwei Hörer gewählt. Zuerst eine Hörerin aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott. Danke, Pater, das war sehr schön. Ich habe zwei kurze Fragen. Ja. Die Eva und die Maria, die sind mit der gleichen Gnadenvoraussetzungen gewesen, denke ich. Aber ich wollte wissen, wenn Maria so ohne Makel der Erbsünde und persönliche Sünde war, dann hätte sie nicht Nein sagen können. Sie musste Ja sagen und deswegen ist sie nicht frei. Oder ist das eine dumme Frage?
Ich denke, dass sie schon die menschliche Freiheit gehabt hat. Das muss sich nicht widersprechen, dass sie in besonderer Weise begnadet war im Hinblick auf die ihr zugedachte besondere Rolle im Erlösungsplan Gottes. Zugleich war sie aber mit dem freien Willen begabtes Geschöpf Gottes. Und sie hätte die Freiheit gehabt, sich auch dagegen zu entscheiden. Sie war kein willenloses Objekt, nicht? Die Frage, wie soll das geschehen, offenbart bereits, dass sie keine Marionette war, sondern zunächst einmal nach menschlichen Gesichtspunkten gedacht hat. Und das Ganze ist ihr rätselhaft vorgekommen. Und sie musste auch, wie wir Menschen überhaupt, immer mehr fortschreitend in die Erkenntnis Gottes hineinreifen. Trotzdem hatte Gott mit ihr natürlich einen besonderen Plan und hat sie in der Weise auch in besonderer Weise bereitet. Aber das widerspricht nicht ihrer grundsätzlichen Freiheit, Ja oder Nein zu sagen.
Die Heiligen sind wahrscheinlich die freiesten an sich, oder?
Ja, sie haben sich um die große Freiheit bemüht, immer mehr dem Willen Gottes zu entsprechen. Aber das ging natürlich nicht ohne Kämpfe. Nicht?
Mhm. Ist Ihre Frage damit beantwortet?
Ja, danke.
Dann alles Gute. Wir haben einen weiteren Hörer aus München, Herr Kritsch, grüß Gott.
Grüß Gott. Herr Pater Linzen, herzlichen Dank für Ihren Vortrag.
Bitte.
Dieses Fest ist für mich auch ein Familienfest. Sie haben in Ihrem Vortrag auch genannt, dass es Verwechslungen gibt, dass überwiegend oder manchmal auch die Leute meinen, es ist die Empfängnis Jesu im Schoß Mariens gemeint.
Ja.
Und allerdings ist es nicht so. Es müsste eigentlich mehr auch an diesem Fest betont werden, die heilige Familie Joachim und Anna. Ja. Denn Gott hat diese Familie erwählt, damit eigentlich die Gottesmutter im Schoß der Mutter Anna gezeugt werden und gewerden konnte. Hier im Schoß der Mutter Anna war eigentlich dies geschehen. Und ich war eigentlich mal bei einer Bildsteckeneinweihung. Der verstorbene Bischof ten Humberg hat Folgendes gesagt: Die Familie ist die große Hoffnung der Kirche. Und ich glaube, an diesem Tag sollte man auch die Familie irgendwie erwähnen. Und das geht an bei der heiligen Familie Joachim und Anna. Mhm. Dankeschön.
Ja. Ja, danke, Herr Kritsch.
Ein guter Gedanke, vielen Dank. Das haben Sie sicher richtig gesehen, dass dieses Geheimnis der unbefleckten Empfängnis im Schoß einer Familie gewirkt wurde.
Hm. Ja. Gut, dann danke für den Anruf. Es geht weiter nach Leichling zu Herrn Schröter. Grüß Gott.
Ich, Frau.
Frau Schröter, Entschuldigung.
Grüß Gott.
Ja,
grüß Herr Gott. Pater Lenzen, ich bin protestantisch. Und mir tut es so weh, dass die Evangelischen nicht an die Mutter Gottes glauben. Das gehört zum katholischen Glauben, wird mir immer gesagt. Also sie hat mir schon so geholfen. Ich kann sie so bezeugen, ne?
Ja.
Dass sie so eine große Hilfe für uns ist. Aber wie kann man das in diese Region reinbekommen?
Ja, nun also Martin Luther, mhm, der ja den Protestantismus begründet hat, könnte man sagen. Er hat ja Betrachtungen über das Magnificat, über den Lobgesang Mariens geschrieben, muss von daher wohl auch ein Marienverehrer gewesen sein. Und die Verehrung der Jungfrau Maria müsste also durchaus auch jetzt sagen wir mal, im Protestantismus eine Verankerung haben können, denn sie ist und bleibt ja die Mutter Jesu Christi. Mhm. Man kann eigentlich nicht an ihr vorbei. Das Problem im Protestantismus war das Verständnis der Heiligenverehrung und dann noch einmal in besonderer Weise die Art und Weise, wie Maria verehrt wurde. Hier kam es zu Missverständnissen. Man hat fast gemeint, Die Katholiken würden Maria anbeten, was ja nie und nimmer der Fall ist. Hier wird eine klare Unterscheidung gemacht zwischen Jesus Christus, dem einzigen Erlöser, und der Mutter des Herrn. Natürlich sind das zwei ganz verschiedene Ebenen, und alle Ehre, die wir als Katholiken der Jungfrau Maria erweisen, wurzeln letztlich in der Verehrung und in der Hingabe an ihren Sohn, Jesus Christus. Das ist nicht immer so in der Geschichte der Kirche vielleicht klar geworden. Manche Formen der Volksfrömmigkeit haben dies unter Umständen auch etwas verwischt. Und so kam es zu diesen bedauerlichen Zertrennungen. Aber ich denke, dass auch evangelische Christen getrost die Mutter des Herrn verehren können.
Ja, das sollten sie ja. Das ist ein großer Wunsch.
Danke, Frau Schröter. Ja, alles Gute Ihnen. Ja?
Danke ebenso.
Ja, wiederhören. Wir haben noch einen Hörer an der Leitung, Herr Wenzel aus Aschaffenburg. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte Bezug nehmen zu der vorletzten Hörerin, die die Frage hatte nach der Freiheit Mariens, die ja nicht gesündigt hat. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Und ich glaube, man kann da eine Antwort in die Richtung finden, die eigentlich ganz zufrieden stellt. Maria hatte ja eine von Gott vorgesehene ganz besondere Aufgabe. Und weil es der Sohn Gottes war, der ihr Kind werden sollte, musste sie ja nach den Standpunkten der Gerechtigkeit sehr, sehr vollkommen sein. Gott kann dann nicht irgendwie ein Geschöpf mit einer solchen Aufgabe belasten, denn ein normales Geschöpf wäre dazu nicht in der Lage gewesen, so vollkommen zu sein. Also startete Gott die Gottesmutter mit einer sehr großen Gnadenfülle aus, und das Problem der Willensfreiheit klärt sich so, dass man sagen kann jetzt, das ist also eine Annäherung an das, was wirklich geschehen ist, und was wirklich war, weiß man ja nicht definitiv. Gott erfüllte Maria mit so großer Gnade, dass sie in allen Situationen ihres Lebens eine viel größere Neigung hatte, Gottes Willen zu tun als ihren eigenen. Also das war für sie immer das Ausschlaggebende. Sie neigte zum Willen Gottes aus ihrer übergroßen Liebe zu ihm. Und weil sie ihn so sehr geliebt hat, wollte sie nur das tun, was er wollte, und blieb deswegen von allen Sünden und Fehlern frei. Damit ist ihr freier Wille gewahrt und auch ihr besonderes Privileg. Als Gottesmutter musste sie besonders voll der Gnade sein, wie das der Engel auch sagt. Mhm. Und jetzt habe ich versucht, dieser Dame eine Antwort zu geben. Und ich glaube, sie versteht es. Gott hat Maria, weil sie eine so große Aufgabe hatte, mit so viel Gnaden und Liebe erfüllt zu Gott, dass sie von ihrem Willen her immer neigte, das zu tun, was Gott wünscht, nicht was Menschen wollen, was sie selbst wollte.
Ja, danke schön.
Grüß Gott.
Ja, Pater Gregor, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Ja, vielleicht ergänzend die Fähigkeit dazu, den Willen Gottes zu erkennen und auch zu tun, hängt ja von dem Grad meiner Offenheit gegenüber dem Heiligen Geist ab. Also je mehr jemand offen ist für das Wirken des Heiligen Geistes, umso mehr erkennt er Gott, umso fähiger wird er auch, den Willen Gottes im eigenen Leben umzusetzen, Gestalt werden zu lassen. Von Maria sagen wir nun, dass sie die Braut des Heiligen Geistes war. Also bei der Verkündigungsszene wird sie oft im Gebet dargestellt, das heißt in einer Haltung der Offenheit gegenüber dem Heiligen Geist. So war sie offen und bereit, immer mehr den Geist Gottes in sich wirken zu lassen, und zwar in vollkommener Weise. Sie wurde so zum Heiligtum des Heiligen Geistes und konnte dadurch einfach, war bereit, dass das Wort in ihr Fleisch werden konnte. Und das dürfen wir nicht übersehen, dass sie die Braut des Heiligen Geistes war, das Heiligtum des Heiligen Geistes, dass sie von ihrer ganzen Existenz her nicht mehr im Alten wurzeln durfte, also in der Verfangenheit der Erbsünde, um dem Neuen, das durch die Menschwerdung Jesu Christi nun in die Welt kommen sollte, eine offene Pforte sein zu können.
Ja, vielen Dank, Pater Gregor, für diesen Vortrag, dass Sie bei uns waren. Wir sind schon über die Zeit hinaus. Mhm. Für alle, die gern diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb wie immer bestellen. Pater Gregor, dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten?
Gerne. Es segne und behüte euch auf die Fürsprache der unbefleckt empfangenen Gottesmutter Maria, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und einen gesegneten Festtag an alle. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.